Hallo, Servus und Grüezi. Willkommen bei der Anlegerschule. Bei mir Birgit Nonnenprediger mit interessanten Themen rund um die Geldanlage. Und heute wird es besonders spannend, denn heute sprechen wir über das Sonderthema Bitcoin. Bist du noch unerfahren und suchst nach Ideen für Anlagen, die zu dir passen, dann bist du hier genau richtig. Wenn du schon viel an der Börse gehandelt hast, bleib trotzdem dran, denn Bitcoin ist bestimmt auch was für dich. Mehr zu mir und was ich sonst so mache in den Shownotes. Und natürlich möchte ich darauf hinweisen, es handelt sich hier nicht um eine Anlageberatung. Ich berichte heute von meinen eigenen Erfahrungen und Recherchen und spreche mit Florian Boy Boys über die interessanten Dinge in der Welt des Bitcoin. So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen, sondern euch erstmal Florian vorstellen. Hallo Florian.
Hallo Birgit, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du hier heute zu uns kommen kannst und dass wir uns mal in der Welt des Bitcoin ein bisschen tummeln können. Erzähl mir doch einfach mal, wie bist du dazu gekommen zum Bitcoin?
Also, ich beschäftige mich mit Bitcoin seit 8 Jahren. Leider bin ich nicht seit 8 Jahren in Bitcoin investiert, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner Insel. Aber damals hat mich an Bitcoin so fasziniert, dass es sowohl naturwissenschaftlich ist als auch wirtschaftlich. Und ich habe Physik studiert und ich habe auch ein Unternehmen. Das heißt, diese beiden Herzen schlugen in meiner Brust sowieso. Und als ich dann Bitcoin gesehen habe, dachte ich, ah, wow, das ist irgendwas Technisches, was aber was mit Wirtschaft zu tun hat. Das ist irgendwas Neues, keiner versteht es, lass mich es verstehen. Und das war dann eine sehr, sehr lange Zeit, bis ich Bitcoin verstanden habe. Ich glaube, ein Teil davon war auch, dass ich nicht direkt ordentlich investiert habe, weil mein Geld ging in meine Firma. Und wenn man nicht ordentlich investiert ist, hat man auch nicht unbedingt den Incentive, das richtig zu verstehen. Aber ich habe dann meine Zeit gebraucht und letztendlich nach 3-4 Jahren hatte ich so ein grobes Verständnis davon, was Bitcoin ist. Dann habe ich mir die ganzen anderen Kryptowährungen angeschaut, habe da viele interessante Sachen gesehen, dachte ich damals. Und dann jetzt vor 2 Jahren habe ich verstanden, dass die anderen Kryptowährungen mehr oder weniger Schall und Rauch sind und dass Bitcoin die einzige ordentliche Kryptowährung ist. Und dann, ja, seitdem beschäftige ich mich immer weiter mit Bitcoin und ja.
Würdest du denn sagen, Florian, dass Bitcoin eine Währung ist?
Genau, das ist schon eine sehr, sehr gute Frage. Nein, ich würde nicht sagen, dass Bitcoin eine Währung ist. Fälschlicherweise wird der Oberbegriff Kryptowährung darüber getan. Allerdings hat Bitcoin sich selber nie Kryptowährung genannt.
Was ist denn eigentlich Bitcoin? Wie würdest du das erklären können an unsere Hörer?
Also aus meiner Perspektive ist Bitcoin ein Wertspeicher.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Aber wenn man sagt, okay, Wertspeicher, aber es ist kein Wertspeicher, weil es schwankt ja ganz viel, das sind die typischen Argumente. Und ich würde da einmal ganz von vorne anfangen. Bitte. Nämlich bei der Frage, was ist Geld überhaupt? Und ich hab auch ein Buch zu Bitcoin geschrieben.
Aha.
Und hinten schreibe ich, wir verbringen unser ganzes Leben damit, Geld zu verdienen, aber keine Sekunde damit, Geld zu verstehen.
Ja, und die meisten Leute verbringen keine Sekunde ihr Geld, was sie so hart verdient haben, für sich arbeiten zu lassen. Das
Richtig.
Ist so ein bisschen mein Aspekt, aber zurück zu dir.
Und das finde ich aber sogar unter manchen Aspekten rational, weil wenn man noch nicht mal verstanden hat, was Geld ist, wie soll man dann das Geld für sich arbeiten lassen? Deswegen finde ich es fast sogar rational, das dann nicht für sich arbeiten zu lassen, weil ich weiß ja gar nicht, was es ist.
Ja.
Wie soll ich was ich nicht weiß, für mich arbeiten lassen? Und der richtige Schritt wäre dann aber zu sagen, ich sollte vielleicht mein Geld für mich arbeiten lassen, dafür sollte ich aber auch Geld verstehen. Und bei der Frage, was ist Geld, dann denken alle immer direkt an Währung. Aber Geld ist nicht das gleiche wie Währung, sonst gäbe es nicht 2 Begriffe dafür. Währung ist was anderes. Und wenn Währung ist etwas, womit ich zahlen kann, Währung ist etwas, ist eine Form von Geld, aber nicht Geld an sich.
Gut, aber damit Währung meinen wir die Fiat-Währung,
genau,
also US-Dollar, Schweizer Franken, Euro und so weiter.
Genau. Und jetzt bei Geld. Ich habe in Amerika eine sehr schöne Definition gehört, die sehr mit mir resoniert hat. Und zwar, Geld ist gespeicherte Lebensenergie. Und okay. Birgit, du und ich, wir wenden unsere Lebensenergie auf, um Geld zu verdienen. Und kriegen dann das Geld und können das Geld dann nutzen, um die Lebensenergie anderer Leute anzuzapfen. Ich verdiene mit meinem Unternehmen Geld, kriege dafür das Geld und kann damit den Piloten bezahlen, damit er mich in Urlaub fliegt. Ich kann damit den Podcast-Raum bezahlen, damit ich einen Podcast aufnehmen kann. Ich kann damit den Autohändler bezahlen dafür, dass ich das Auto kriege. Und ich finde, wenn Geld Lebensenergie ist, was aus meiner Perspektive ein sehr, sehr guter Vergleich ist, dann ist die Frage, wo speichere ich meine Lebensenergie? Speichere ich sie in in Währung, speichere ich sie in Immobilien, speichere ich sie in Aktien? Und es ist eine sehr uralte Frage in der Geschichte der Menschheit. Die uralte Frage in der Geschichte der Menschheit ist, wo speichere ich meine Lebensenergie drin? Und wir haben angefangen mit Muscheln, dann haben wir irgendwann Gold benutzt, jetzt haben wir Papier. Und als Physiker denke ich mir, okay, ich habe eine gewisse Energieform, jetzt suche ich nach der richtigen Batterie, wo ich sie drin speichern kann. Und um eine richtige Batterie auszusuchen, muss ich nach den Eigenschaften von der Batterie schauen. Und der Grund, warum Gold besser war als Muscheln, ist, weil Gold bessere Eigenschaften hatte, um meine Lebensenergie zu speichern im Vergleich zu Muscheln. Muscheln waren zwar gut transportabel für die damalige Zeit, waren aber nicht begrenzt. So, Muscheln konnten, als die Europäer dann kamen und gesehen haben, die zahlen hier mit Muscheln, wir wissen, wo wir Muscheln herkriegen oder sogar, wie wir Muscheln herstellen können. Lass uns mal ganz viele Muscheln mitbringen, alle Sachen von Wert denen abkaufen, wir geben denen die Muscheln und dann am Ende sind die arm und wir sind reich. So, und Gold hat das nicht. Gold ist sehr, sehr schwer herzustellen. Gold ist deutlich begrenzter als Muscheln. Gold ist deutlich haltbarer als Muscheln. Und deswegen wurde Gold gewählt, um die Lebensenergie von Menschen zu speichern. Und genauso entscheiden wir uns auch jetzt, wo wir unsere Lebensenergie reintun. Wir überlegen uns, okay, Immobilien haben ganz gute Eigenschaften. Immobilien sind einigermaßen haltbar. Immobilien sind greifbar. Immobilien lassen sich gut finanzieren. Immobilien werfen sogar einen kleinen Cashflow ab.
Absolut. Ich habe ja gerade im letzten Podcast über das Baugold praktisch ein tolles Interview gehabt. Und für alle, die es nicht gehört haben, kann ich nur empfehlen, hört noch mal rein. Denn Betongold ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Wertspeicher.
Absolut. Ja. Und dann gibt es Aktien, wo man sein Geld drin speichert. Und für mich ist wichtig, dass man versteht, Geld ist Lebensenergie. Und es gibt verschiedene Hüllen, wo ich diese speichern kann. Ich kann sie in Währung speichern, ich kann sie in Immobilien speichern, ich kann sie in Aktien speichern, ich kann sie in Staatsanleihen speichern, ich kann sie in Gold speichern, ich kann sie in meinetwegen auch in Glasflaschen speichern. Nur jeder weiß, dass Glasflaschen wahrscheinlich nicht der beste Speicher ist für Lebensenergie. Und wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, gibt es ein großes Problem oder eine Chance. Und zwar, wo speichere ich meine Lebensenergie? Und bis jetzt war jedes große Problem in der Geschichte der Menschheit immer erstmal provisorisch gelöst, bis dann irgendwann ein Ingenieur kam und die perfekte Lösung gebaut hat. Ein Beispiel dafür wäre Kommunikation. Wir mussten kommunizieren über lange Distanzen und das wäre gut, wenn wir über lange Distanzen kommunizieren können. Dann ist aber die Frage, wie machen wir das? Und in Abwesenheit einer perfekten Lösung haben wir andere Sachen zweckentfremdet. Wir haben Menschen zweckentfremdet und haben sie als Boten losgeschickt, damit wir kommunizieren. Wir haben Rauchzeichen zweckentfremdet, um sie als Rauchzeichen zu senden, um zu kommunizieren. Wir haben Tauben zweckentfremdet, um sie als Brieftauben zu senden und haben so Nachrichten gesendet. Bis dann irgendwann ein Ingenieur kam und gesagt hat, ich habe das Internet gebaut.
Und dann kam Satoshi Nakamoto und hat gesagt, jetzt baue ich das Optimale.
So denke ich jetzt. Bis es das Internet gab, haben wir ganz viele Sachen zweckentfremdet. Die waren alle nicht perfekt von den Eigenschaften. Und jetzt wurde das Internet gebaut. Das hat die perfekten Eigenschaften zur Kommunikation. Jetzt kommunizieren wir nur über das Internet. Das Gleiche mit Beleuchtung. Wir haben Feuer benutzt, Kerzen, Fackeln. Waren alle nicht perfekt. Keine lange Brenndauer, Rauchbildung, all solche Sachen. Und dann kam das elektrische Licht. Und jetzt benutzen wir nur das elektrische Licht zum Leuchten. Und das Gleiche, glaube ich, bei Wertspeichern. Wir haben schon ganz lange das Problem, wo speichere ich meine Lebensenergie? Aber wir haben nie die perfekte Lösung gehabt.
Gold, bis jetzt,
genau. Gold wurde nicht gebaut, um Wertspeicher zu sein, hat aber ganz gute Eigenschaften. Es ist haltbar, es rostet nicht, es ist einigermaßen begrenzt, ist okay. Deswegen speichern wir da viel Geld drin. Immobilien haben teilweise gute Eigenschaften, sind aber auch nicht perfekt. Sie sind zum Beispiel immobil, was sehr schlecht ist für meine Lebensenergie, weil ich möchte sie eigentlich auch mitnehmen können im schlimmsten Fall. Aktien wurden auch nicht gebaut, um Wertspeicher zu sein, sondern dafür, dass Unternehmen sich kapitalisieren können, haben aber auch gute Eigenschaften, um Werte zu speichern.
Also optimal ist eigentlich, von jedem ein bisschen was zu haben.
Genau. Und genauso wurde das früher auch gemacht, weil Feuer nicht perfekt war, weil Fackeln nicht perfekt war, weil Kerzen nicht perfekt waren, war es optimal in deiner Burg eine diversifizierte Lösung aufzubauen, sodass du in einem Raum, wo du in einem Raum Fackeln, Kerzen und Feuer hattest. Und wenn die Kerzen ausgingen, hattest du trotzdem das Feuer noch. Du brauchtest aber nicht zwei Feuer und hast somit nicht ganz so viel Rauchbildung gehabt. So und so baut man sich sein perfektes Mosaik aus imperfekten Teilen. Und jetzt bin ich aber der Meinung, dass wir mit Bitcoin zum ersten Mal eine ingenierte Lösung haben, um Werte zu speichern. Und das leite ich daraus ab, dass man die Tauglichkeit eines Wertspeichers anhand der Eigenschaften erkennen kann. Also ich muss dann überlegen, und jetzt lass uns mal ganz kurz von Bitcoin lösen, sondern grundsätzlich überlegen, was wäre denn der optimale Wertspeicher? Welche Eigenschaften müsste der haben? Und das ist meine Lieblingsübung, die mache ich auch. Ich führe Informationsgespräche mit Family Offices, also mit reichen Leuten, die viel, viel Geld haben, die sich nur darum kümmern, dass ihr Geld sich vermehrt. Und denen stelle ich die Frage auch. Und da habe ich eine Liste aufgebaut und die Liste findet sich auch in meinem Buch wieder, was für die wichtig ist, für den optimalen Wertspeicher. Das können wir jetzt gerne mal zusammen machen, weil Birgit, du bist auch wahnsinnig bewandert in diesem Bereich. Danke. Was würdest du sagen, sind die wichtigen Eigenschaften, die ein Wertspeicher braucht?
Naja, es sollte limitiert sein,
ja.
Weil sonst, wie du sagst, mit den Muscheln, man kann ewig drauflegen und das sieht man ja auch an den Fiat-Währungen, an dem Fiat-Geld. Die Geldmenge wird ausgeweitet, das kommt zwangsläufig zur Entwertung. Das ist keine optimale Sache, das ist wichtig. Es sollte auf jeden Fall mobil sein. Das ja. hat eben das Problem in Immobilien, also wenn alle armen Menschen in der Ukraine, die dort nicht mehr sind, sondern geflohen sind oder überhaupt Flüchtlinge, wenn die irgendwie ihre Werte mitnehmen könnten in irgendeiner Form, wären die sicherlich glücklicher. Denn wie viele Leute mussten ihre Sachen hinterlassen und verlassen und konnten einfach ihre Werte nicht mitnehmen. Und da ist, glaube ich, Bitcoin auch ganz oben auf der Liste in den Vorteilen.
Tatsächlich war Bitcoin ein großer Werttransporter für die Ukraine. Bitcoin war in der Ukraine schon sehr weit verbreitet. Und als dann das mit Russland angefangen hat, Immobilien konnte man offensichtlich mitnehmen, aber auch Geld konnte man nicht mitnehmen. Ich glaube, das Ausgabelimit von Bargeld war $20 am Tag. So, und dann die Bitcoin hatten, sind damit über die Grenze gegangen. Die Gold hatten auch. Nur an der Grenze musste man dann aufpassen vor korrupten Grenzsoldaten, die dir das Gold abgenommen haben als Pfandschutz. Und genau, das heißt, du hast gesagt, es muss limitiert sein und es muss mobil sein. Und wenn man da noch, wenn wir jetzt eine halbe Stunde brainstormen würden, würden noch viele weitere Argumente kommen.
Ja, dezentral ist ein großer Aspekt von Bitcoin, was du vielleicht noch mal ein bisschen erklären
genau,
kannst.
Genau, dezentral. Ich würd sagen, von der Eigenschaft her ist es wichtig, dass niemand es kontrollieren kann.
Ja.
Und das trifft bei fast keinem Asset zu. Also wenn ich meine Lebensenergie irgendwo speichere, möchte ich, dass kein anderer Kontrolle über den Zustand meines Wertspeichers hat. Bei Aktien habe ich irgendein Management-Team, was irgendwelche Entscheidungen trifft. Und vielleicht ist es ein super Management-Team, aber was ist in 4 Jahren, wenn ein neues Management-Team kommt? Bei Immobilien habe ich einen Mieter drin, der den Zustand meiner Immobilie in seiner Gewalt hat. Ich habe die Natur, die den Zustand meiner Immobilie in meiner Gewalt hat. Ich habe den Staat, der den Zustand meiner Immobilie in seiner Gewalt hat. Und der Staat könnte, wenn er wollte, auch entweder hohe Steuern erheben auf meine Immobilie mir wegnehmen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich sage nicht, dass es falsch ist, dass er das kann. Ich sage nur, dass dadurch die Immobilie kein optimaler Wertspeicher ist.
Absolut. Ja, und das ist natürlich bei Bitcoin ganz anders.
Richtig.
Denn so wie es definiert ist und wie es strukturiert ist, gibt es einfach keine Einflussmöglichkeiten, irgendeiner Regierung darauf zuzugreifen.
Genau. Und nicht nur irgendeiner Regierung, sondern niemandem. Mhm. Kein Gründer, keine Firma, kein Chef. Bitcoin ist ein Protokoll. Genauso wie das Internet ein Protokoll ist. Und ich glaube, das ist auch wieder ein wichtiger Punkt zu verstehen. Viele denken, wenn sie über Bitcoin nachdenken, so als sei Bitcoin eine Firma. Aber wenige denken darüber nach, so als sei Bitcoin ein Protokoll. Und Bitcoin ist ein Protokoll. Ein Protokoll ist einfach ein Satz von Regeln, die definiert wurden, woran man sich hält.
Und der Gründer hat diese Regeln ursprünglich mal festgelegt und die sind auch seitdem nicht mehr geändert worden.
Genau, er hat sie festgelegt, sie sind nicht geändert worden.
Aber niemand weiß, wo er ist.
Niemand kennt ihn, richtig. Ja,
also man weiß so gerade einen Namen noch. Ist das ein richtiger Name?
Satoshi Nakamoto ist ein Akronym, Synonym. Also es ist nicht sein richtiger Name, wurde sich ausgedacht wohl. Und man weiß noch nicht, wer er ist, ist aber auch egal, wer er ist, weil er hat keine Kontrolle über das System. So wie der Gründer des Internets auch keine Kontrolle über das Internet hat, so wie der Gründer von der deutschen Sprache auch keine Kontrolle über die deutsche Sprache hat, so wie der Gründer vom Schachspiel ist auch ein Protokoll, auch keine Kontrolle darüber hat, wie das Schachspiel gespielt wird. Weil die Regeln wurden rausgesetzt, sie wurden für gut befunden und jetzt hat es sich etabliert.
Ja.
Und da kannst du als Gründer nichts mehr machen. Und genauso, wenn du jetzt die Family Offices sagen, auch wir wollen gern, dass unser Investment, unser Wertspeicher keine Cost of Carry hat. Also ich möchte 10 Euro drin speichern können, aber ich möchte auch 10 Milliarden drin speichern können, ohne große Kostenunterschiede zu haben. Bei Immobilien, wenn ich 10 Milliarden drin speichere, also erstmal 10 Euro kann ich nicht drin speichern und 10 Milliarden, dann brauche ich ein ganzes Team, was sich um meine Immobilien kümmert.
Ja, und man hat auch immer prozentuale Transaktionskosten. Genau. Hat man die beim Bitcoin nicht?
Hat man schon, aber die skalieren nicht so wie bei Immobilien.
Okay.
Also wenn ich 10 Milliarden, so. Und Dann gibt es noch viele weitere Gründe. Ich möchte, dass es liquide ist. Ich möchte überall drauf zugreifen können, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ich möchte, dass es, am besten wäre es auch, wenn man kein Bankkonto dafür braucht, weil eine große Minderheit in der Welt hat keinen Zugang zu einem Bankkonto. Ja. Und so kann man sich die Dinge überlegen. Und die Liste, die ich mit Family Offices aufgestellt habe, da kam nur ein Asset raus, und zwar Bitcoin und Bitcoin allein. Es gibt kein anderes Asset, was da reinfällt. Und die meisten Assets fallen dabei raus, dass sie nicht begrenzt sind und dass sie nicht kontrollierbar sind.
Dann lass uns doch vielleicht nochmal bei der Bitcoin-Technologie darauf eingehen. Also einmal möchte ich mal auf dein Buch hinweisen. Dein Buch heißt Goldene Zukunft, was du geschrieben hast. Und wer sich da noch besonders für die Technik interessiert, wie Bitcoin funktioniert, sollte da vielleicht nochmal einsteigen. Oder gibt es da noch Aspekte, die du vielleicht dazu noch erwähnen möchtest?
Nein, ich glaube, das passt. Also das technische Verständnis, auch in meinem Buch ist das nur ein kleines Kapitel, weil das schreckt Leute oft ab. Und ebenso auch, wenn man jetzt das Internet verstehen möchte.
Versteht ja auch nicht jeder.
Genau, weiß versteht man, fast
es ist
niemand.
Einfach da.
Niemand weiß, also erstmal weiß keiner, was ein Protokoll ist, dann weiß keiner, was TCP und IP ist, sondern also keiner hat keine Ahnung, wie das Internet funktioniert. Und wenn man das Internet erklären wollte, würde man die Eigenschaften erzählen und dann sagen, diese Eigenschaften sind dadurch geschützt, dass das so und so funktioniert.
Okay, und wenn wir auf den dezentralen Aspekt nochmal eingehen, warum es eigentlich so sicher ist, dass der Bitcoin hat ja mit dem dezentralen Faktor zu tun.
Genau, Bitcoin ist so dezentral. Was heißt, dass Bitcoin dezentral ist? Das heißt, dass es niemanden gibt, der Bitcoin kontrollieren kann.
Also nicht eine Person.
Nicht eine Person. Und die Bitcoin-Software, die läuft auf Hunderttausenden von Computern überall auf der Welt. Es gibt sogar jetzt ein, zwei Computer, die Bitcoin-Software laufen lassen und oben im Weltall auf einem Satelliten.
Sind das die Miner oder sind das noch andere?
Das sind noch andere.
Okay.
Die Miner spielen auch eine große Rolle. Die führen die Transaktionsliste. Aber die Computer, von denen ich gerade geschrieben habe, das sind die Schiedsrichter. Mhm. Also auch wenn der Miner irgendwas falsch macht, die Software nickt das erst ab. Und erst dann wird das durchgeführt. Und jeder kann eine Bitcoin-Software laufen lassen. Ich habe selber auch eine eigene Bitcoin-Software, die läuft. Und solange mein Computer läuft, wird garantiert, dass die Bitcoin-Regeln gesichert werden. Aber das ist nicht nur bei mir, sondern es ist bei 100.000 Leuten auf der Welt so. Und ähnlich wie die Regeln vom Schach überall auf der Welt verteilt sind, irgendwie ähnlich wie die Regeln des Internets überall auf der Welt verteilt sind, niemand kann das kontrollieren und dementsprechend kann es auch nicht angegriffen werden, beziehungsweise sehr, sehr schwer angegriffen werden.
Und man kann ja eigentlich auch sagen, Bitcoin gilt auch als Inflationsschutz, also so ähnlich wie Aktien. Könntest du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
Genau, Inflation, ich denke, kommt von Inflare. Oder irgendwie so einem Wort und das heißt aufblähen.
Ja, ganz genau.
Und was wird aufgebläht bei Inflation? Aus meiner Perspektive ist es die Geldmenge, die aufgebläht wird. Und wenn ich die Geldmenge aufblähe, ohne etwas einen Gegenwert dazu zu produzieren, dann sinkt die Kaufkraft des einzelnen Euros. Und das geht bei Geld, das geht aber auch bei anderen Assets. Das geht bei Gold. Gold wird auch immer mehr Gold gefunden. Immobilien, es werden immer mehr Immobilien gebaut.
Wobei Aktien. Land ist ja begrenzt. Beim Gold ist es so, dass die Menge des Goldes, die noch in der Erde steckt sozusagen, auch begrenzt ist. Ich glaube, es sind noch ein paar tausend Tonnen und dann von dem man weiß und dann ist auch das begrenzt.
Ja, nur bei Gold, das Gold, was wir haben jetzt auf der Welt, das passt in zwei olympische Swimmingpools. Und dann weiß man, okay, jetzt hier und so, hier liegt wohl noch was, da liegt noch was. Aber was ist, wenn wir auf einmal im Ozean irgendwo einen großen Klumpen finden? Der so groß ist wie ein halber olympischer Swimmingpool, was im Ozean nicht so groß ist. Und dann hat man auf einmal 25% mehr Gold auf der Welt direkt. Was ist, wenn wir auf einmal Gold auf Asteroiden finden und die dann meinen? Oder, noch schlimmer und noch wahrscheinlicher, was ist, wenn wir Gold im Labor herstellen können?
Diamanten? So wie bei Diamanten. Da ist ja gerade der Wertverfall ganz enorm gewesen durch diese synthetischen Diamanten, die zwar nicht nachhaltig sind, weil der Druck, der ausgelöst wird, um die herzustellen, unglaublich viel Energie verbraucht. Also das ist auch nochmal ein extra Thema, auch für eins meiner Podcasts. Diamanten als Investment, sind sie dafür noch geeignet oder nicht?
Und da würde ich aber kurz noch hinzufügen, genau das ist das Problem mit dem Diamanten und Gold und Immobilien und allem. Da setzt man gegen den Fortschritt der Menschheit. Weil also jetzt ist es vielleicht nicht nachhaltig, Diamanten herzustellen, aber in 10 Jahren kann ich Druck auf innovative Weise so herstellen, dass es kaum Energie kostet. Oder was ist, wenn wir Kernfusion finden?
Ja.
Energie nichts mehr kostet und dann machen wir Diamanten. Und das Gleiche bei Gold. Gold kann man auch schon herstellen, nur ist es radioaktiv. Das ist jetzt noch nicht so gut. Aber wenn der Fortschritt der Menschheit weiter voranschreitet in 10 Jahren, würde es mich nicht wundern, wenn wir Gold im Labor profitabel herstellen könnten. Und dann würde der Goldpreis auch entsprechend fallen, weil die Goldmenge sich inflationiert. Und Bitcoin kann sich nicht inflationieren. Bitcoin ist die einzige Konstante im Universum. Es gibt nichts, was so klar begrenzt ist. Es gibt Sachen, die sind knapp. Das heißt, das Angebot ist geringer als die Nachfrage. Aber es gibt nichts, was begrenzt ist wie Bitcoin.
Okay, da will ich gerne nochmal drauf einsteigen, weil es ist ja bekannt, dass es 21 Millionen Bitcoin als Maximummenge geben darf, kann aufgrund der Definition. Und es gibt derzeit 19 Millionen. Ja. Und wie ist der Weg dahin? Da gibt es alle 4 Jahre das Halving?
Die 21 Millionen setzt sich daraus zusammen, dass ganz am Anfang gab es 0 Bitcoin. Und die Bitcoin werden ausgegeben durch das Mining. Also die Miner, die wenden Energie auf, um die Bitcoin-Transaktionen hinzuzufügen und kriegen als Belohnung Bitcoin ausgeschüttet. Und weil sie aber Energie aufgewendet haben, müssen sie diese Bitcoin meistens dann auch am Markt verkaufen wieder, um sich selbst zu finanzieren. Und so entstehen neue Bitcoins und werden in den Kreislauf gebracht. Und Bitcoin funktioniert so, dass alle 4 Jahre die Menge der Bitcoin, die die Miner kriegen, sich halbiert. Und am Anfang haben sie 50 Bitcoin bekommen, die ersten 4 Jahre, alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten kommt nämlich ein neuer Block dazu. Danach 25 Bitcoin, alle 10 Minuten. Dann 12,5 Bitcoin, dann 6,25. Jetzt gerade sind wir bei 3,125 Bitcoin pro Block. Und das halbiert sich immer weiter. Und jeder, der sich mit Mathematik auskennt, weiß, okay, ich halbiere mich immer weiter. Das ist eine Kurve, die nähert sich einem Grenzwert an. Und dieser Grenzwert bei Bitcoin ist 21 Millionen. Und dann irgendwann in 100 Jahren hört es auf. Also dann wird es nicht mehr halbiert, dann ist es so klein, dann hört es einfach komplett auf. Ja. Und dann sind wir bei ganz knapp 21 Millionen, nicht ganz genau.
Okay, du hast jetzt eben Blöcke angesprochen. Da will ich mal ganz kurz dich drum bitten, das kurz zu erklären, weil es doch sehr, sehr viel in der Presse auch rumgeistert. Bitcoin, Blockchain, Blöcke. Kannst du da mal kurz was zu sagen,
bitte? Ja, also Bitcoin ist quasi eine Liste. Also du kannst Geld in 2 Formen haben. Entweder du hast Geld in Form von einem Token, einem Gut. So, und ich habe das jetzt in der Hand und ich gebe dir das und jetzt hast du das. Oder ich habe Geld in Form von einer Liste. Also wo irgendwo eine Liste geführt wird und gesagt, und ich sage, hey Birgit, ich gebe dir jetzt 100 Euro. Und dann wird in der Liste eingetragen, Florian hat 100 Euro weniger, Birgit hat 100 Euro mehr.
Das kann man so ein bisschen wie ein Grundbuch vergleichen. Ja, ne? Im Grundbuch, da steht alles drin. Ja. Und wenn was nicht mehr aktuell ist, sondern ein neuer Eigentümer, wird der alte durchgestrichen. Er ist aber immer sichtbar.
Richtig. Und ehrlich gesagt, unser Kreditkartensystem funktioniert auch so. Also das Geld auf meiner Bank, das ist ja auch nur ein Dateneintrag in irgendeiner Datenbank und dann überweise ich dir 100 Euro und dann wird bei mir die 100 Euro abgezogen, bei dir wird sie gut geschrieben. Und so kann Geld funktionieren. Und Bitcoin ist auch eine Liste. Nur das Problem bei Listen ist, wer führt diese Liste? Wer hat die Kontrolle über die Liste? Und wenn du die Kontrolle über die Liste hast, warum gibst du dir nicht selber einfach mal so aus Spaß, schreibst du dir nicht selber 100.000 Euro.
Gut. Ja, das sagtest du ja schon. Dafür gibt es die 100.000 Schiedsrichter.
Genau, und dafür gibt es die 100.000 Schiedsrichter. Und Bitcoin ist überall auf der Welt verteilt. Und jetzt diese Blöcke, diese Schiedsrichter, die arbeiten nicht die ganze Zeit, sondern alle 10 Minuten wird ein neuer Block vorgeschlagen von einem Miner. Und der sagt, hier sind die Transaktionen, hier habe ich alles richtig gemacht. Dann gucken die Schiedsrichter drauf.
Und das sind kontrollierte Instanzen?
Nee, das ist die Bitcoin-Software. Das ist das, was von dem Gründer kreiert wurde. Und in dieser Software steht drin, es darf nur 21 Millionen Bitcoin geben. Man darf nur so viel Bitcoin ausgeben, wie man auch selber hat. Also die ganz basic Regeln werden da festgelegt. Und die werden geprüft. Und wenn das geprüft wurde, dann wird die Liste geupdatet alle 10 Minuten. Und jetzt gibt es einen neuen Eintrag. Das heißt, das Grundbuch von Bitcoin wird alle 10 Minuten geupdatet. Und da siehst du dann drin, wer wie viel Bitcoin hat.
Und eine Verlängerung praktisch
wird dazu getragen. Es wird immer länger und jeder neue Block enthält Informationen vom alten Block. Das heißt, wenn ich irgendwas in der Vergangenheit verändern wollte, müsste ich auch alles in der Zukunft verändern und das ist energietechnisch unmöglich. Und deswegen ist Bitcoin sicher.
Das heißt, man kann alte Eintragungen nicht ändern, fälschen oder sonst wie abwandeln. Und das macht ja auch einen hohen Sicherheitsfaktor für Bitcoin aus. Denn ich würde gern mal auf die Risiken so ein bisschen mit dir zu sprechen kommen. Denn ich glaube, der ein oder andere Hörer sagt, Bitcoin, nee, da gibt es doch so viele Betrugsgeschichten und das ist alles nicht sicher. Das hat sich aber doch stark geändert.
Ja und nein. Also viel der Kritik, die Bitcoin abkriegt, ist eigentlich Kritik, die sehr zu Recht formuliert wurde, aber vor allem auf Kryptowährungen zutreffen, nicht unbedingt auf Bitcoin.
Kryptowährung, damit meinst du jetzt Altcoins?
Ja, ich meine alles andere außer Bitcoin.
Okay.
Ethereum, Solana, Cardano, so heißen die. Und Kaspar oder also es gibt da ganz viele, 30.000. Dogecoin, das sind alles irgendwelche Coins, die im Namen so tun, als seien sie wie Bitcoin, aber von den Eigenschaften eigentlich genau das Gegenteil sind. Alle von denen werden von irgendeiner Firma kontrolliert. Alle von denen haben irgendeine Art von Inflation. Keiner von denen ist dezentral. Und da wurde einfach nur ein Markt erkannt, wo man unreguliert ein Finanzprodukt in die Welt tun kann, um so schnell Geld zu verdienen. Das ist jetzt grob vereinfacht, aber im Kern stimmt es trotzdem auf fast alle Altcoins zu.
Das heißt, wenn man was im Kryptobereich machen möchte, sollte man sich, wenn man jetzt keine hohen Risiken eingehen möchte, entweder Bitcoin und erstmal alles andere.
Ja, also ich habe, nachdem ich den ganzen Kryptomarkt studiert habe und auch den teilweise für sehr, sehr gut befunden habe und dann aber nachdem ich noch mehr gelernt habe, gemerkt habe, okay, der Kryptomarkt ist doch nichts, habe ich mich jetzt nur noch auf Bitcoin fokussiert. Und also auch die Family Offices, mit denen ich rede, die fragen dann auch und dann erkläre ich denen, die fragen dann nach verschiedenen Token und dann erkläre ich denen, was der Token macht und dann denken die, okay, warte mal, das ergibt ja gar keinen Sinn.
Das ist ja auch so ein bisschen, warum soll man sich keine Ahnung, vielleicht schlechtes Beispiel, aber eine Intel kaufen, wenn es Nvidia gibt.
Ja, genau. Ja,
also man muss sich nicht mit dem Second Best abgeben, wenn es eigentlich Best gibt, wobei, der Definition
her. Ja, wobei Intel und Nvidia haben ja zumindest beide ein Produkt, was einigermaßen funktioniert. So, bei Bitcoin, also Bitcoin ist ein Wertspeicher und keiner der anderen Kryptowährungen versucht überhaupt ein Wertspeicher zu sein. Das allein ist ja schon mal, ein Eingeständnis.
Ja, es sind Plattformen eigentlich.
Es sind Plattformen und dann haben sie irgendeine Technologie und wir sind das Blockchain der Kühlschränke, wir sind das Blockchain der Supply Chain und das sind alles gute Ideen, nur wofür brauche ich da eine Kryptowährung? Ja, damit jeder irgendwie alles besitzt, ja, aber eigentlich der Coin, von dem du sprichst, der wird von einer Firma besessen vor allem und die kann kontrollieren, wie viele Coins es gibt. Also da viel der Kritik mit den ganzen Scams und Betrug und es fällt zu null, das trifft auf Kryptowährung zu, trifft auf Bitcoin aber nicht zu. Trotzdem ist das Bitcoin-Ökosystem nicht auch Opfer von Betrug. Das ist dann aber immer ein Betrug, wo dir die Bitcoin aus der Tasche gezogen werden, weil irgendjemand sagt, sende mir 5 Bitcoin und du kriegst 10 Bitcoin zurück. So solche Betrugsmaschen, die gibt es auch bei Bitcoin oder man hält seine Bitcoin nicht selber, sondern hält sie auf einer Börse. Die Börse macht irgendwas mit komischen Altcoins, geht pleite und dann verlierst du auch deine Bitcoin, weil die Börse pleite gegangen ist. Das sind die Risiken, die Bitcoin hat, die aber nichts mit Bitcoin selber zu tun haben, sondern mit dem drumherum.
Das heißt, wenn man in Bitcoin anlegen möchte, sollte man sich den geeigneten Partner aussuchen.
Den geeigneten Partner, um es zu kaufen und vor allem auch dann es selber zu verwahren.
Und was würdest du empfehlen, wenn jetzt man sagt, okay, ich möchte gerne mal 5% in meinem Depot aufbauen in Bitcoin-Beimischung. Wie gehe ich daran? Gehe ich an meine Bank? Mache ich das selber? Mache ich es zu Hause? Was würdest du empfehlen?
Also das allererste ist, sich ausführlich mit Bitcoin zu beschäftigen. Weil nur dann, selbst wenn man sagt, okay, ich vertraue Florian und ich glaube, das ist eine gute Idee, ich hole mir jetzt mal 5% Bitcoin ins Depot. Wenn man es nicht verstanden hat, dann tötet einen die Volatilität.
Wollte ich gerade sagen, weil dann versteht man gar nicht, warum Bitcoin aufgrund von, ich sag mal, Einflussfaktoren, die man vielleicht selbst nicht beeinflussen kann, kann man sowieso nie an den Investmentmärkten. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Gründe, warum Bitcoin mal hoch oder runter schwanken kann, auch ganz extrem. Allerdings hat das manchmal mehr mit Wahlen und Minern zu tun und mit Washing oder Gerüchten, dass Trump jetzt auch Bitcoin macht oder nicht und wo auch mal Verkaufsketten oder vielleicht Verkaufsprogramme agieren. Das hat aber nichts mit der Limitierung des Bitcoin an sich zu tun und grundsätzlich ist ja jedes Tief meist ja von einem höheren Hoch wieder gefolgt. Und langfristig sind wir uns, glaube ich, einig, der Wertspeicher ist einfach unschlagbar.
Ja, das glaube ich. Und wenn man sich dann damit auseinandergesetzt hat, dann weiß man wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage. Aber die Börse, die ich persönlich für gut befinde, ist Coinfinity. Das ist eine, die machen nur Bitcoin. Die sind in Österreich, machen das schon seit über 10 Jahren, machen nur Bitcoin, sind auch sehr aktiv in der Bildung und ja, wenn man da Bitcoin kauft, dann überweist man das auch auf ein deutsches Bankkonto. So, und dann kriegt man seine Bitcoin da. Die Bitcoin, die man da hat, selbst wenn Coinfinity pleite geht, Die besitzt man tatsächlich da schon selber. Und dann kann man sie aber auch auf eine eigene Wallet senden, wenn man
also das auf eine Hard Wallet, wenn man das mal machen wollte. Genau. Das ist ja wirklich eine gute Geschichte. Und was ja viele Leute interessiert, Wertspeicher hin oder her, wenn ich sie mal ausgeben möchte, also wie bezahle ich denn mit Bitcoin? Wie geht sowas?
Ja, es gibt Kreditkarten, wo Bitcoin hinterlegt ist, wo du dann damit bezahlen kannst. Das wird dann umgewandelt in Euro. Ich finde aber das Problem, womit ich bezahle, ist kein wirkliches Problem. Weil solange ich einen ordentlichen Wertspeicher habe, kann ich mit irgendwas Beliebigem bezahlen. Es ist nicht schlimm, wenn meine Währung stark inflationiert, wenn ich meinen Wertspeicher habe, der nicht stark inflationiert und dann einfach immer nur zum Zeitpunkt der Transaktion meinen Wertspeicher in die Währung umtausche.
Umwechseln. Denn das Problem, was ich jetzt auch gehört habe, gerade auch für deutsche Retailer zum Beispiel, die müssen, wenn sie Bitcoin-Zahlungen zulassen wollten, also unglaubliche Buchführungen führen für jegliche Transaktion, jeder Wechselkurs. Das muss also ist extrem aufwendig und teuer. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum einfach, ich glaube, es gibt einen Pizzabäcker in Berlin, der Bitcoin nimmt. Also noch nicht wirklich viele Geschäfte, die Bitcoin nehmen. Aber es gibt ja Länder, die auch Bitcoin als Zahlungsmittel durchaus haben. Also El Salvador ist das, glaube ich.
Ne? Das stimmt, genau. Die haben es als Zahlungsmittel, aber auch als nationale Reservewährung oder nationales Reserveasset.
Und die sind gut damit gefahren. Also Deutschland hat ja leider den Bitcoin-Bestand verkauft, auch noch zum extrem schlechten Zeitpunkt, als die amerikanische Börse zu war. Die weiß nicht, was für Gründe es da gab, aber es müssen ja gute gewesen sein, wenn man solche großen Fehler begeht.
Ich hoffe, dass das gute Gründe waren. Und ja, ich denke, die Frage nach der Währung, das ist eine sehr häufige Frage, weil es auch so greifbar ist, weil mit Geld und Währung hat man die ganze Zeit was zu tun. Das ist bloß die deutlich kleinere Frage. Es wird viel weniger bezahlt, als gespeichert wird. Also der Währungsmarkt ist 30, 40 Billionen groß. Der Geldspeicherungsmarkt ist 450 Billionen groß. Das heißt, es ist viel wichtiger, den optimalen Wertspeicher zu haben, als die optimale Währung.
Unbedingt. Und erzähl mir doch noch mal was zum Lightning Network. Wird ja auch oft so drüber gesprochen.
Genau, was dann viele Kritiker sagen, ist ja Bitcoin, selbst wenn Bitcoin ist zu langsam und kann kleine Transaktionen gar nicht durchführen. Zum Großteil der Zeit im Moment stimmt das gar nicht. Also es kostet mich einen Euro irgendwas zu senden auf der Bitcoin-Blockchain gerade. Aber es stimmt schon, dass wenn es gerade busy ist und dann wird es tatsächlich recht teuer, auf Bitcoin was zu senden. Und das ist für einen Wertspeicher kein Problem, weil bei jedem anderen Wertspeicher hast du auch Transaktionsgebühren.
Und es ist ja auch nicht ein Zahlungsmittel in dem Sinne, es ist ein Wertspeicher, in dem man anspart, sammelt, um es dann, wenn man es ausgeben will, vielleicht auch umzuwechseln
in eine andere Geschichte. Richtig. Und das Lightning-Netzwerk ist aber trotzdem dafür da, um kleine Transaktionen zu machen. Und das ist eine Ebene über Bitcoin. Und da werden Transaktionen durchgeführt und die werden dann alle 10 Minuten auf Bitcoin selber finalisiert. Und da oben in dem Lightning-Netzwerk, da kannst du aber Kleinstbeträge für kaum eine Gebühr versenden.
Das heißt, das ist vergleichbar mit dem SWIFT-System oder Überweisungssystem, was man so zwischen den Banken kennt?
Das Überweisungssystem ist ja schon fast die normale Infrastruktur von dem Geldsystem, was wir haben. Ich suche gerade nach einem anderen Vergleich. Das ist wie, wenn ich jetzt Gold habe, könnte ich dir Gold senden und du könntest mir Gold senden. Und das ist aber sehr, sehr aufwendig. Ich könnte dir auch einfach einen Gutschein geben dafür, dass du Anrecht auf mein Gold hast und den kannst du dann weitervergeben und so kann der Zahlungsverkehr deutlich besser gestaltet werden. Das Problem bei Gold ist, woher weiß ich, dass dieser Gutschein wirklich gedeckt ist mit echtem Gold? Woher weißt du, dass das Gold wirklich dir gehört? Woher weißt du, dass ich das Gold überhaupt habe? Und deswegen funktioniert das nicht. So hat auch der Goldstandard damals nicht funktioniert, wo wir Euros hatten, die den mit dem Dollar gedeckt oder wo wir Dollar hatten, die mit Gold gedeckt wurden. Und der Dollar war quasi eine Ebene über dem Gold, um als schneller Gutschein zu fungieren, um bessere Transaktionen herzustellen. Und beim Lightning-Netzwerk haben wir genau das Gleiche. Wir haben eine Ebene drüber, aber diese Ebene ist 1:1 gedeckt mit der da drunter. Und das ist im Code verankert, dass du nicht mehr im Lightning-Netzwerk ausgeben kannst, als du unten im Bitcoin hattest, weil du musst die Bitcoin hochsenden, um sie oben zu verwenden und dann werden sie auch wieder runtergesendet. Das heißt, es ist unmöglich, mehr Geld im Bitcoin-Netzwerk auszugeben, im Lightning-Netzwerk auszugeben, als du im Bitcoin-Netzwerk hattest.
Das ist ja gut. Das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsaspekt, der mir gut gefällt. Gut, ich denke, es ist wichtig für die Hörer, wir hatten ja jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, wenn man mit Bitcoin anfangen möchte, es gibt ja sehr viele Plattformen, die angeboten werden, also Coinbase ist, glaube ich, eine der größten Börsen, die es so am Markt gibt. Und im Moment gibt es, glaube ich, auch eine ganz interessante Bewegung von der SEC, die überlegen, ob Transaktionen mit Bitcoin hinterlegt werden müssen.
Einlagerung bei Banken.
Genau, ja. Das wollte ich jetzt sagen. Genau, dass die Banken, die Bitcoin haben, das mit Dollar hinterlegen müssen. Soll das passieren oder nicht? Das ist, glaube ich, jetzt im Gespräch und könnte natürlich Interesse vergrößern.
Also Stand jetzt dürfen oder ist es sehr unlogisch für Banken, Bitcoin zu verwahren. Wenn ich Bitcoin halten möchte, muss ich sie entweder bei Coinbase oder Coinfinity oder so halten. Oder in einem Bitcoin-ETF, wo aber die echten Bitcoin dann auch bei Coinbase gelagert werden. Oder ich halte sie selber. Aber der klassische institutionelle Investor möchte es eigentlich bei seiner Bank des Vertrauens lagern. Das geht aber nicht. Also wenn ich jetzt ein institutioneller Investor bin und ich möchte 10 Milliarden in Bitcoin tun, dann rufe ich eigentlich bei meiner Bank an des Vertrauens, JP Morgan oder so, und sage, hey, kauf mir 10 Milliarden Bitcoin, fertig. Das geht aber nicht bei Bitcoin, weil die Bank JP Morgan müsste, wenn sie 10 Milliarden Bitcoin kaufen würde, nicht nur 10 Milliarden Bitcoin kaufen, sondern auch noch die 10 Milliarden in Dollar hinterlegt haben als Deckung für die Bitcoin, die sie haben. Was ein bisschen komisch ist. Das wäre so, als wenn du ein Haus kaufst, das Haus hast du gekauft und gleichzeitig musst du aber auch den gesamten Betrag des Hauses auch noch als Sicherheit hinterlegen. Und das, wo du ja das Haus aber eigentlich hast als Wert, und das wird gerade wahrscheinlich gekippt, sodass, wenn du eine Bank bist und du kaufst einen Bitcoin, dann musst du halt den Bitcoin haben, aber nicht nochmal doppelt das Geld haben, um den Bitcoin zu haben. Und für Banken ist das natürlich schlimm. Die wollen ja das Geld nicht, die wollen nicht 10 Milliarden in Cash irgendwo rumliegen haben, sondern sie wollen mit den Cash arbeiten und daraus Kredite schöpfen und noch mehr Geld in den Umlauf bringen. Klar. Ob das jetzt gut ist oder nicht, I don't know. Ich verstehe nur, wie man als Bank sagt, ich möchte nicht 10 Milliarden aufwenden, um Bitcoin zu kaufen, um dann nochmal 10 Milliarden aufzuwenden, um die da rumliegen zu haben. Ja,
auf jeden Fall wird es eine sehr interessante Entwicklung geben an den Märkten. Also einen extremen extra Bedarf in meinen Augen, Nachfrage, wenn die SEC entscheidet, es muss nicht mit Dollar hinterlegt werden.
Voll, absolut.
Dann würde ich gerne nochmal wissen, es ist ja auch in der Überlegung, dass die ETFs als Future gehandelt werden können?
Die Futures gibt es, glaube ich, also Optionen auf den ETF.
Das meine ich.
Richtig, Optionen auf den ETF. Also erstmal, der ETF selbst ist schon ein riesen Ritterschlag für Bitcoin. Das ist schon, ehrlich gesagt, schon gigantisch. Bis vor diesem Jahr konnte man Bitcoin nur auf irgendwelchen Bitcoin-Börsen kaufen. Und jetzt haben aber die größten Finanzverwalter der Welt gesagt, wir finden Bitcoin ist ein legitimes Asset. Wir glauben, dass Bitcoin Zukunft hat. Wir wollen einen ETF machen, wo man an der Börse Bitcoin direkt kaufen kann. Und du hast dann die Bitcoin nicht selber, aber du kaufst einen ETF-Anteil für 100 Euro und dann werden diese 100 Euro 1:1 in Bitcoin getan und bei Coinbase verwahrt für dich von dem ETF-Verwalter.
Warte, will ich mal eben ganz kurz einhaken. Also ist vielleicht, also verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist, glaube ich, wichtig für die Hörer, wenn ihr zur Bank geht und sagt, ihr möchtet gerne einen Bitcoin-ETF kaufen, könnt ihr das in Deutschland nicht, weil man in Deutschland aufgrund der ETF-Regelung, ein ETF muss immer mehr als eine Ware, ein Gut beinhalten, um ein ETF sein zu können. Das heißt, in Deutschland heißen die ETPs.
Mhm, genau.
Ja, und das ist also der Unterschied. Man kauft in Deutschland Bitcoin als ETP, nicht als ETF.
Ja, das stimmt. Es sei denn, man hat Zugang zu irgendeinem internationalen Broker, dann kann man das auch machen, aber der normale Deutsche kann das nicht, kann aber schon Bitcoin kaufen. Und das alleine war schon ein Riesenritterschlag, weil auch also BlackRock zum Beispiel, der größte Vermögensverwalter der Welt, der hat noch vor 5 Jahren gesagt, Bitcoin sei ein Index für Geldwäsche. Jetzt sagt er, Bitcoin ist ein ganz einzigartiges Diversifizierungsmittel. Fidelity sagt, Bitcoin ist exponentielles Gold. So, der Chef von BlackRock hat gesagt, ich war ein stolzer Bitcoin-Skeptiker, aber ich lag falsch. Ich habe mich damit beschäftigt. Jetzt glaube ich, das ist ein legitimes Asset. Das ist ein Asset, das schützt dich vor geopolitischen Unsicherheiten. Das ist ein Asset, das schützt dich vor Gelddrucken. Das ist ein Asset, das über Grenzen hinweg versendet werden kann. Das ist ein Asset, was größer werden kann als jede Währung. Und so redet er jetzt darüber.
Ja. Larry Fink ist da ja ein ganz großer Verfechter. Und ich glaube, Donald Trump hat ihn auch schon in seinen neuen ich sage mal, Regierungsstab mit aufgenommen als Berater, um zu sehen, ob es da eine Entschuldungsmöglichkeit gibt für den US-Dollar, weil der Bitcoin halt unendlich weit steigen kann und die Geldmenge auch unendlich weit steigen kann, aber die Werte eben sich möglicherweise decken können.
Also wenn die Geldmenge unendlich weit steigt, Bitcoin kann halt nicht. Also wenn die Menge unendlich weit steigt, wird der Geldwert unendlich weit gesenkt und damit der Geldwert von Bitcoin, ohne dass Bitcoin irgendwas macht, unendlich weit in die Höhe getrieben. Ja,
also das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich weiß auch, dass Morgan Stanley inzwischen ihren 15.000 Beratern angeraten hat, ihren Kunden Bitcoin zu empfehlen, es ihnen mit vorzuschlagen. Also die Verbreitung ist enorm. Die Schweizer Nationalbank hat Bitcoin, der norwegische Staatsfonds hat Bitcoin, es gibt in den USA Pensionskassen, die haben Bitcoin. Also ja. Die Verbreitung ist wirklich schnell.
Insbesondere die Pensionskassen finde ich spannend, weil sowohl die Nationalbank als auch der Staatsfonds von Norwegen, die haben beide, glaube ich, Bitcoin einfach als Diversifikation, wo sie MicroStrategy gekauft haben und darin dann durch Zufall Bitcoin quasi mit auf der Bilanz haben. Aber die Pensionskassen in den USA, die haben Bitcoin gekauft und Bitcoin verstanden und auch erklärt, warum sie Bitcoin gekauft haben. Die haben auch gesagt, Bitcoin ist ein unabhängiges Asset. Bitcoin ist eine gute Beimischung zum Portfolio. Wir glauben, dass Bitcoin Potenzial hat. Wir mischen, machen jetzt eine kleine Beimischung, gucken, wie es ankommt, wollen diese dann ausbauen. Und das finde ich interessant. Und in diesem Jahr institutionalisiert sich Bitcoin wahnsinnig schnell. Und auch das, was du vorhin angesprochen hast mit den Optionen, jetzt ist auch ein Optionshandel auf dem ETF genehmigt, zumindest von der Börsenaufsicht. Das muss auch von zwei anderen Behörden abgesegnet werden. Das ist aber eher eine Formalität. Und das wäre das nächste Level.
Der nächste Ritterschlag.
Der nächste Ritterschlag insbesondere, weil dann kann Bitcoin auch zu einem Cashflow-Asset werden, wenn man möchte. Also man kann dann werden, ohne jetzt in die Details zu gehen, wie das funktioniert, aber dann könnten ja neue ETFs aufgesetzt werden, die mit Bitcoin eine Covered-Call-Strategie machen und so die Prämien einsammeln und dann machen sie 1-2% im Monat an Rendite, verlieren die Möglichkeit, dass wenn Bitcoin sich verzehnfacht, dass sie sich auch verzehnfachen, aber haben eine recht stabile Rendite, die sie da machen. Dann auf einmal ist die Frage, okay, will ich jetzt, wenn ich Cashflow haben möchte, will ich eine Staatsanleihe, möchte ich Immobilien oder möchte ich vielleicht diesen Bitcoin-ETF haben, der mit Covered Calls arbeitet?
Genau, also da möchte ich eigentlich dich nochmal einfangen, bevor wir jetzt zu technisch werden und nochmal auf dein Buch hinweisen. Also wer sich da für mehr Details interessiert, das Buch von Florian ist wirklich sehr spannend und geht auf sehr, sehr viele Aspekte ein, die wir jetzt gar nicht alle abhaken konnten in unserem Gespräch heute. Und das, was ich ganz wichtig finde, du hast es eben schon gesagt, es gibt ja immer eine Mischung, Portfolio, Streuung und wenn jetzt jemand sagt, okay, wie viel Bitcoin soll ich kaufen und wann soll ich ihn kaufen? Also meine Empfehlung auf wie viel, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Es gibt Leute, die haben nur noch Bitcoin. Es gibt Leute, die haben 5% als digitales Gold oder zusätzlich zum Gold. Es ist einfach ein Wertspeicher, den man verstehen muss, um deine Worte nochmal hier aufzunehmen. Das ist ganz entscheidend, denn nur dann kann man sagen, okay, ich hängen es einfach durch, wenn da mal eine Schwächephase zu finden ist. Denn das Timing, wann man Bitcoin kaufen soll, das ist das ganz Schwierige. Ne? Weil entweder man sagt, okay, ich mache es jetzt einfach mal und sollte er nochmal abtauchen, kaufe ich vielleicht nochmal ein bisschen nach. Oder ich warte darauf, dass er abtaucht, was vielleicht nie passiert. Wie siehst du das? Was würdest du empfehlen?
Also ich sehe es auch, ich sehe es gefährlich. Es ist Zeug von Hybris, wenn man Bitcoin timen möchte. Weil wenn Bitcoin Time heißt ja, ich möchte Bitcoin kaufen, nur nicht jetzt, sondern irgendwann anders. Und wenn du es kaufen möchtest, gehst du ja davon aus, dass es irgendwann höher steht als jetzt. Und ich sag mal, jemand denkt, okay, Bitcoin wird 1 Million wert sein in 10 Jahren. Dann eigentlich würde ich ihn gern jetzt kaufen, aber ich glaube, dass er in 3 Monaten nochmal bei 40.000 steht, statt bei 60.000. Deswegen warte ich das auf den Fall von 40.000, um ihn dann zu kaufen, um ihn dann zu 1 Million hochzureiten. Und dann denke ich mir, okay, krass, du willst nicht nur das Ziel vorgeben, dass er bei 1 Million sein wird, sondern du willst auch noch den Weg vorgeben. Und das finde ich erstaunlich, sich das anzumaßen, dass man das kann. Ich kann es nicht. Ich denke, ich habe Bitcoin verstanden. Ich habe selber Vermutungen, wo Bitcoin hinsteigen wird. Ich glaube, es wird größer als Gold. Größer als Gold ist über 700.000 Euro pro Bitcoin. Ich glaube aber auch, dass es mittelfristig, also da sage ich mal von im Zeitraum von 10 bis 20 Jahren, ungefähr 5-10% der globalen Wertspeicherung auf sich fokussiert. Und das wären dann Preise zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro pro Bitcoin. Und ich glaube, in diesen Bereichen geht das in den nächsten 2 Jahrzehnten. Und dann jetzt zu sagen, ich warte darauf, dass er 10% fällt, um dann diese Wertsteigerung...
Völlig unabhängig.
Finde ich wahnsinnig, ja.
Also es ist schon schwierig, Bitcoin timen zu wollen. Also wir haben ja auch viele Hörer, die Sparpläne haben. Würdest du sagen, es macht Sinn, einen Sparplan zu kaufen oder lieber zu sagen, ich spare eine Summe und tue die als Einmalbetrag in den Bitcoin?
Also ich glaube, emotional macht es am meisten Sinn, einen Sparplan zu machen. Wenn man sich die Daten anguckt, macht es in fast jedem Fall Sinn, alles auf einmal reinzutun. Das empfehle ich aber nicht. Und also, aber auch nur, wenn man das Geld schon hat. Also die Frage ist, wenn ich jetzt 10.000 Euro habe, soll ich sie über die nächsten Monate verteilt reintun oder direkt reintun? Die Daten sagen, in fast jedem Fall ist es besser, sie direkt reinzutun. Die Emotion, würde ich aber sagen, sagt, es ist wahrscheinlich besser, das gestückelt zu machen, weil dann ist man etwas ruhiger. Wenn man jetzt die 10.000 Euro nicht hat, sondern man hat einfach nur 1.000 Euro im Monat zur Verfügung und dann stellt man sich die Frage, mache ich 1.000 Euro jetzt im Monat oder warte 10 Monate und mache dann 10.000 Euro rein, da ist es besser, dann 1.000 Euro im Monat zu machen.
Also ich glaube, in jedem Fall ist die Schlussfolgerung, man sollte in Bitcoin was machen, egal wie viel. Man kann, glaube ich, auch Sparpläne mit Hunderten von Euro machen oder kleineren Beträgen. Da kann man sich sicherlich auch mal umhören bei seiner Bank des Vertrauens oder eben bei Confinity, von denen wir im Übrigen nicht gesponsert sind. Nee, aber stimmt. Die sind einfach auch wirklich zu empfehlen als sehr gute Partner. Das heißt aber nicht, dass nicht andere Partner, Banken oder auch Broker da auch gut geeignet sind. Florian, was würdest du denn noch abschließend so unseren Hörern empfehlen wollen, die sich da jetzt so mal rantrauen? Also du sagst auf jeden Fall Informationen erstmal sammeln, zu versuchen, das zu verstehen. Denn es gibt ja auch Leute, die haben ihre Bitcoin verloren.
Ja, das ist dramatisch. Erst verstehen, dann machen. Das ist das Wichtigste. Ich habe alles auch im Buch beschrieben, gerade auch für Leute, die einen Sparplan haben von 100 Euro. Da gibt es noch eine andere Gefahr, auf die man achten muss. Das ist die allerletzte Frage in meinem Buch, wer das hat. Oder auch, ich hab den Proaktiv-Podcast. Da rede ich auch über verschiedene Sachen, unter anderem auch über Bitcoin. Und da in der dritten Bitcoin-Folge, ich weiß gerade nicht welche, das ist irgendwie 145 oder so, da rede ich auch über UTXO-Management. Und das ist wichtig, wenn man so einen kleinen Sparplan hat, aber das will ich jetzt hier nicht ausholen. Zu guter Letzt, du hast von Diversifikation angesprochen, weil ich das auch oft mit Family Offices mache, will ich da einfach nur 2 Daten einmal mitgeben. Und zwar hat BlackRock jetzt gerade ein Papier rausgebracht, wo sie sagen, Bitcoin a unique diversifier. Und wie sie dann erklären, dass das Risikoprofil von Bitcoin komplett anderes ist als normale Anlageklassen und deswegen eine Beimischung von Bitcoin wahnsinnig viel Sinn ergeben kann. Und ich habe das einfach mal modelliert mit 2 Beispielportfolien. Und das eine Portfolio war ein 60-40-Portfolio, 60% MSCI World, 40% Bonds, also Staatsanleihen. Und habe dann 5% Bitcoin beigemischt. Und die Performance von dem Portfolio hat sich verbessert von 9% im Jahr auf 14% im Jahr.
Das heißt, du hast das rückwirkend gemacht?
Genau, rückwirkend.
Auf wie viele Jahre?
8 Jahre, 6 Jahre. Es ist fast immer das gleiche Bild.
Okay.
Da ist der Zeitraum gar nicht so entscheidend. Je weiter du es machst, desto größer ist die Performance-Unterschied, aber er ist immer sehr, sehr stark. Was aber auch interessant ist, nicht nur hat sich die Rendite um 50% erhöht, dann kann man ja sagen, ja, aber die Volatilität. Die Volatilität hat sich aber nur um 1,5% erhöht. Und der maximale Verlust des Portfolios hat sich auch nur um 1,5% erhöht.
Obwohl Bitcoin als sehr volatiles Investment angesehen wird.
Aber durch eine nur 5%ige Beimischung, die auch immer wieder rebalanced wurde, alle halbe Jahr in der Modellierung, hast du deutlich mehr Rendite, aber nicht viel mehr Volatilität.
Ja.
Und noch spannender war das bei dem Immobilienportfolio. Da hast du statt, ich weiß gerade nicht mehr genau die Zahl, ich glaube statt 8% Rendite hast du 12% Rendite gehabt. Aber die Volatilität ist gesunken. Der maximale Verlust pro Jahr ist gesunken. Das heißt, obwohl Bitcoin volatil ist, obwohl Bitcoin gerne mal fällt, hast du bei einem Immobilienportfolio eine niedrigere Volatilität, wenn du Bitcoin hinzufügst und einen niedrigeren maximalen Verlust im Jahr, weil Bitcoins Volatilität asynchron ist zu der von Immobilien. Und das ist, also für die Family Office, die Immobilien haben, das ist immer so, wow, krass.
Ja, aber es ist, glaube ich, für jeden krass,
ja,
wie
ja.
du schon sagst.
Ja.
Wenn man sich da also ein bisschen tiefer mit beschäftigt und einfach tiefer drin einsteigt in dieses spannende Thema, dass man wirklich feststellt, ohne Bitcoin guckt man am Ende wahrscheinlich ein bisschen in die Röhre, wenn man da nichts gemacht hat und sagt, oh, hätte ich man schon. Ja. Ich glaube, es sind jetzt schon viele, die sagen, hätte ich man schon. Und das ist eigentlich ein Rat an die Hörer jetzt, zu sagen, macht einfach mal, legt mal ein bisschen in Bitcoin an. Es müssen ja keine großen Beträge sein, um eben auch da das ganze System so ein bisschen mit zu verfolgen und die Kurse zu verfolgen. Und ich würde mich jetzt mal bedanken bei dir, Florian. Ja.
Vielleicht einen letzten Satz noch.
Gerne.
Es gibt so viele Gegenargumente für Bitcoin. Bitcoin ist was für Kriminelle, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt, Bitcoin ist zu volatil, Bitcoin hat keinen Cashflow, Bitcoin kann Konkurrenz haben. Das sind alles berechtigte Einwände, aber wenn man das Thema studiert hat, werden die alle aufgehoben. In meinem Buch mache ich das zum Beispiel, aber man kann das auch irgendwo anders im Internet nachlesen oder wo auch immer, wenn man selber studiert, wird man selber darauf kommen. Nur ist, ich würde Leute ans Herz legen, sich davon nicht abschrecken zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich vermute, dass Bitcoin schlecht für die Umwelt ist, lass mich das mal recherchieren. Und dann, wenn ich das recherchiert habe, dann wirst du herausfinden, oh wow, ja, vielleicht doch nicht.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich habe selber seit Anfang des Jahres Bitcoin und habe mich damit beschäftigt, hatte vor anderthalb Jahren schon mal überlegt, was in Bitcoin zu machen, habe mich natürlich geärgert, dass ich es dann nicht gemacht habe. Aber es ist nie zu spät einzusteigen und wie wir gehört haben, die Wachstumsmöglichkeiten sind extrem, Rendite-Performance-Chancen sind extrem, die Volatilität sollte man nicht unterschätzen, also auf keinen Fall Notgroschen in Bitcoin anlegen oder Geld, was man in irgendeiner Form in kurzer oder naher Zukunft braucht. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Machen, aber mit Vorsicht. Gut, also grundsätzlich kann man mit Bitcoin oder über Bitcoin noch wirklich viel sprechen und es ist ein super spannendes Thema. Ich bedanke mich bei dir, Florian. Das war ein tolles, spannendes Gespräch.
Danke dir, Birgit. Das hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Ja, und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, sendet mir gerne eine E-Mail an info@anlegerschule.com oder schreibt mir einen Kommentar in die Box. Und wann kommt das nächste Podcast? Ja, da arbeite ich im Moment noch dran. Es gibt super spannende Themen, die ich noch auf meiner Liste habe. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Podcast gerne auf eurer bevorzugten Plattform und bewertet mich auch gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Also bleibt dabei, wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, hört nochmal rein und gerne auch einen Daumen hoch und weiter liken und bis zum nächsten Mal bei der Anlegerschule. Investieren leicht gemacht und tschüss.